Vielen Dank euch. Ich weiß gar nicht, ob Sie wissen, dass gestern Feiertag war. Oder ihr das wisst. Wer weiß, dass gestern Feiertag war? Also außer mir niemand. Einer hat sich gemeldet oder nein? Gestern war Feiertag und zwar hat die Tour de France angefangen. Also wirklich ein Tag, auf den ich mich das ganze Jahr freue. Also der Start der Tour de France, überhaupt die Tour de France, da ist der Hammer. Jetzt wollen wir mal das Doping-Thema ein bisschen außen vor lassen. Wenn es Sportfans unter uns gibt, dann macht euch bitte jetzt klar, und dann ist die Diskussion beendet, dass Spitzenleistungen heutzutage, Goldmedaillen, ohne dass man ein bisschen nachhilft, nicht möglich sind. Und das ist im Radsport auch so. Es ist ein offenes Geheimnis, aber Radsport ist, Tour de France ist das Wahnsinn, oder? 3.800 Kilometer sind es, glaube ich, dieses Jahr durch Frankreich. Unglaubliche Anstiege. Und es macht so wahnsinnig viel Spaß, dazu zu gucken. Manchmal habe ich schon gedacht, wenn ich eine Tour de France-Etappe geguckt habe, jetzt müsste ich eigentlich aufs Fahrrad steigen, weil das so cool ist. Und dann denke ich, ja, im Sommer ist es ja schon heiß, ja, zum Sport machen. Und das zieht sich dann so durchs Jahr durch, also gibt es ja andere Sportveranstaltungen auch, die man gucken kann. Und im Winter ist dann wieder ein bisschen kalt zum Sport machen. Und das Problem ist, dazwischen regnet es dann immer. Ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt, was denn so in Schulen Ausreden sind oder Entschuldigungen sind, nicht am Sportunterricht teilzunehmen. Und ein Schüler hat seinem Lehrer wohl mal einen Zettel zugesteckt, auf dem steht: Ich habe heute Morgen noch geduscht. Und zweimal am Tag duschen ist schlecht für die Haut. Deswegen geht es heute leider nicht. Und auf einem anderen Zettel stand, fand ich auch ganz gut: Also, ich möchte, dass Sie Ihrer Sorgfaltspflicht und Aufsichtspflicht nachkommen. Ich habe heute früh was Falsches gegessen. Und da bin ich doch lieber in der Nähe der Toilette als in der Sporthalle. Finde ich auch sehr gut. Und das sind alles Ausreden für Sport, alles Ausreden, nicht mitmachen zu müssen. Zuschauer zu bleiben. Ich entschuldige jeden, der bei der Tour de France Zuschauer ist, aber irgendwann ist es gesund, ein bisschen Sport zu machen, rauszugehen, sich zu bewegen. Und diese ganzen Ausreden, die es da gibt, keinen Sport zu machen, die spiegeln alle dieses Krokodil wider. Unser Krokodilwesen, unser Krokodilinneres, die Trägheit. Mir geht es ganz genauso mit dem Krokodil. Ich war früher häufig in der Wilhelma, ein großer Reptilienfan gewesen, habe Bücher gekauft und schenken lassen. Ist eine Amphibie, das Krokodil. Ja. Genau. Ich bin ja noch nicht fertig. Das ist richtig. Und das ist ja das, mit dem man uns im Fernsehen mit Tierfilmen immer Geschmack macht auf die Wilhelma. Und dann kommt man in die Wilhelma und sieht, das Krokodil ist träge. Nein, das ist völlig richtig. Ich bin ja auch noch nicht fertig mit meiner Predigt. aber es gibt, also kennt ihr das, es gibt diese Trägheit in uns.
In uns gibt es diese Trägheit.
Ja, es gibt diese Trägheit in uns. Genau, die uns sagt, komm, die Etappe ist jetzt in einer halben Stunde vorbei. Und dann wird schon regnen. Genau. Die Trägheit liegen zu bleiben. Die Trägheit sitzen zu bleiben. Es gibt aber auch eine anders verstandene Trägheit. Und zwar die Trägheit der Masse. Das ist ein physikalisches Gesetz. Je schwerer ein Gegenstand ist, je mehr Masse der hat, und je höher die Geschwindigkeit ist, desto größer muss der Impuls sein, damit der seine Richtung ändert, dieser Körper. Und diese Trägheit, dass wir immer so weitermachen, wie es jetzt halt schon immer war. Die gibt es auch in uns. Immer so weiter. Das ist schon recht, ist schon richtig, passt schon. Diese Trägheit kenne ich auch sehr gut aus meinem Leben. Und diese Trägheit ist von Augustinus, der die sieben Todsünden formuliert hat, auch als eine der sieben Todsünden formuliert worden. Die Trägheit. Einfach immer so weiter. Nicht nach rechts, nicht nach links gucken, es wird schon passen. Und der Impuls muss manchmal schon sehr, sehr, sehr groß sein, um die Richtung zu ändern. Und damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Ich habe mal so ein bisschen in der Bibel nachgeguckt, wo gibt es denn da diese Trägheit? Wo gibt es Menschen, die so beschrieben sind? Und was bringt die dazu, dann doch die Richtung zu ändern? Weil ich weiß, dass es in mir und bei mir auch solche Punkte gibt, in denen ich sehr träge bin. Und an denen der Impuls wahnsinnig groß sein muss, dass ich was ändere. Sünde ist in der Bibel nicht immer nur, längst nicht immer nur, eine Tat. Sünde ist oft auch ein Zustand. Und Augustinus hat es richtig erkannt, finde ich, dass der Zustand der Trägheit ein sündhafter Zustand sein kann. Ein Zustand, in dem Gott relativ wenig Zugriff auf unser Leben hat. Und diese Personen gab es in der Bibel zuhauf. Jesus ist mal einer dieser Personen begegnet, mehrfach. Aber ich greife jetzt mal eine Person raus. Der Text steht in, wer es mitlesen will, in Lukas 10, ab Vers 25. Und siehe, ein Gesetzeslehrer trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken, mit deinem ganzen Dasein Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso. Die Rahmenbedingungen dieses Gleichnisses sind sehr ähnlich wie die Rahmenbedingungen der Geschichte vom sogenannten reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und auch fragt, auch einer der Oberen, auch einer der Erfolgreichen, auch einer der Gutgesättelten, auch einer derer, deren Leben gerade ausläuft. Und Jesus fragt: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Beide fragen das. Der Unterschied ist, dass der reiche Jüngling die Frage wahrscheinlich eher ernster gemeint hat. Wirklich, wirklich nachfragen wollte: Was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich ändern? Welcher Impuls muss kommen, damit ich meine Richtung ändere? Und ich glaube, beim reichen Jüngling war die Erkenntnis da, dass da vielleicht eine Richtungsänderung noch notwendig ist. Bei unserem Text, bei diesem Gesetzeslehrer, bei auch einem der Oberen, der Lehrer in Israel war, steht ein anderes Wort. Da steht das Wort ekperazo. Das bedeutet versuchen, das was hier mit versuchen. Sie wollten ihn versuchen, sie wollten ihn auf die Probe stellen, übersetzt wird. Also die Frage war nicht wirklich ernst gemeint, sondern sie wollten Jesus herausfordern. Und dieses Wort wird in der Bibel gebraucht bei Menschen, die Gott oder Jesus eben im Sinne von herausfordern, von vornherein ablehnen, in diesem Sinne versuchen wollen. Die vornherein ablehnen, sein Wort zu glauben, noch ehe er seine Macht gezeigt hat. Also ihm mal zu zeigen, wo es lang geht. Jesus mal zu zeigen, dass sie schon recht sind. Jesus an den Punkt zu bringen, dass Jesus ihnen sagt, nee, du musst nichts ändern. Ist alles in Ordnung. Es passt schon. Mit dieser Intention kommt der Gesetzeslehrer auf Jesus zu. Und es ist auch kein Zufall, dass er nach dem ewigen Leben fragt, denn vorher haben die Sadduzäer, die nicht an das ewige Leben, nicht an die Auferstehung glauben, Jesus gefragt, wie ist denn das, haben ihn eine Fangfrage gestellt, wie denn das im Himmel ist, wenn einer mehrfach verheiratet war, welche Frau hat er dann im Himmel? Das ist die Vorgeschichte. Und dann tun sich die Pharisäer, die Gesetzeslehrer zusammen und sagen, und jetzt sind wir dran, wir glauben ja an das ewige Leben, also passt mit uns alles. Wie kriegen wir das denn? Und die Erwartung war, dass Jesus sagt, also ihr haltet euch so strikt ans Gesetz, also besser geht's nicht. Das ist schon recht. Das passt. Aber es ist eben eine entlarvende Frage genauso. Denn schon in der Anrede ist diese Entlarvung drin. Jesus wird angeredet mit Meister, mit Gelehrter, mit Rabbi. Und das zeigt, das waren ja selber alles Rabbis und Meister und Gelehrte, das zeigt, dass sie Jesus als einen der ihren sehen. Als einen, mit dem man sich mal unterhalten kann, der auch ganz schlau ist, der auch ein Lehrer ist, mit dem Streitgespräche Spaß machen, weil er eine gewisse Grundbildung hat. Das ist doch toll. Da hat man mal einen schönen Abend, hat 2 Stunden zusammen ein Glas Wein getrunken oder 2 und hat sich dabei noch gut unterhalten. Aber wie Jesus nicht angesprochen wird, ist Herr. Und wer Jesus wirklich sein will, ist der Herr. Jesus ist mehr als ein Lehrer. Jesus ist einer, der uns Frieden mit Gott verschaffen kann. Jesus ist nicht einer unter vielen. Jesus ist nicht dazu da, und das wird in der Antwort von Jesus komplett klar, Jesus ist nicht dazu da, dass er durch schlaue Reden unser Glücksgefühl verbessert. Und Jesus ist auch nicht dazu da, zu sagen, ja, so wie du bist, ist es in Ordnung und mach so weiter, ist alles gut. Ist alles gut. Jesus ist unser Herr. Und die richtige Anrede für Jesus in dieser Frage, wie bekomme ich das ewige Leben, wäre Herr gewesen. Oder Gott. Oder mein Herr und mein Gott, wie Petrus das manchmal gemacht hat. Jesus ist nicht dazu da, unser persönliches Glücksgefühl zu verstärken. Ich persönlich glaube, dass das die Buddhisten besser können als Jesus. Ich glaube, da gibt es in den Weltreligionen sehr viel mehr gute Techniken und Lehren und Regeln, wie wir unser persönliches Glücksgefühl verbessern können. Dazu ist das Christentum nicht unbedingt da. Dazu ist Jesus nicht unbedingt da. Und bei beiden gibt es aber tatsächlich diese ungelöste Frage. Bei beiden, die Jesus ansprechen, gibt es diese ungelöste Frage. Das ist auch deswegen eine entlarvende Frage. Da fragt ein Gesetzeslehrer einen anderen, wie bekomme ich denn das ewige Leben? Die reden doch von nichts anderem. Die beschäftigen sich die ganze Zeit, ihr ganzes Leben, man ist nicht einfach so Pharisäer geworden. Da hat man sehr viel Zeit investiert und sich mit dem Wort Gottes beschäftigt und dann kommt eine Frage, die ist so dermaßen entlarvend, dass sie eigentlich so formuliert werden könnte, Jesus, ich weiß eigentlich gar nichts. Wie kriege ich denn das ewige Leben? Gibt es das überhaupt? Das fragt der reiche Jüngling und das fragt dieser Gesetzeslehrer hier. Es gibt eine Lücke in meinem Leben. Diese Empfindung war offensichtlich da bei beiden. Bei dem allem, wie ich Karriere gemacht habe, wie ich durchgestartet bin, wie ich mich bewege, wie ich Erfolg gehabt habe, gibt es eine Lücke. Man kann die Frage auch so formulieren, reicht's? Reicht es, was ich getan habe? Man kann auch fragen, warum, wenn ich so erfolgreich bin, das waren keine armen Menschen, wenn ich so erfolgreich bin, warum fühlt sich das nicht so an? Warum ist dann noch eine Lücke? Wer füllt die? Und beide und im Übrigen auch die Frau am Jakobsbrunnen, der Jesus begegnet, flüchten sich dann zunächst nach Jesu Antwort in eine theologische Diskussion. Das finde ich hochinteressant. Also der Gesetzeslehrer hier fragt, und das ist die zweite entlarvende Frage, auf die ich noch ein bisschen ausführlicher eingehen würde, weil die viel mit meinem Leben, viel mit eurem Leben zu tun hat. Er fragt, wer ist denn mein Nächster? Die Frau am Jakobsbrunnen fragt, wo sollen wir denn anbeten? Jetzt bei uns oder bei euch? Oder wie sieht denn das aus, Jesus? Wer hat denn da jetzt recht? Und hier kommt die Frage, ja, wenn Jesus, wenn da steht, der Nächste, ja, wer ist denn das genau? Wer ist denn mein Nächster? Und die Frage, wer ist mein Nächster, nenne ich jetzt einfach mal die Frage der Trägheit. Die Frage, die uns hindert, die Richtung zu ändern. Die Frage, die den Gesetzeslehrer hindert, die Richtung zu ändern. Die Frage, die immer nach einer Lieblingsantwort sucht. Und die Lieblingsantwort heißt, es passt schon. Ich habe mal für jemand gebetet. Das war mein Nächster, abgehakt, fertig. Es passt schon, es läuft schon. Dietrich Bonhoeffer hat sich sehr eingehend mit dieser Frage beschäftigt und er hat die Frage als die Frage des ethischen Konflikts bezeichnet. Und er hat gleichzeitig, und wollte darauf raus, er ist im Dritten Reich tätig oder während des Dritten Reiches tätig gewesen als Theologe und hat diesen ethischen Konflikt natürlich sehr in seiner Lebenswirklichkeit verstanden. Und hat gesagt, naja, auf der einen Seite ist da tatsächlich die Macht der Nationalsozialisten, die mich in meiner Entfaltung behindert, die mich unterdrückt, die mir meine Sicherheit raubt. Und auf der anderen Seite ist der Anspruch Gottes, ihm nachzufolgen. Wir haben es vorhin gesungen, alles bist du mir Herr. Alles bist du mir Herr. Und wenn aus diesem Alles bist du mir Herr ein ethischer Konflikt entsteht, wenn wir abwägen, wenn wir Gottes Aussagen und Zusagen und Aufforderungen messen an unseren Lebensumständen und sagen, das kommt für mich in Frage und das kommt nicht für mich in Frage, wenn da ein ethischer Konflikt entsteht, dann hat Bonhoeffer gesagt, ist es Schuld. Wenn Gott etwas sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann kann es keinen ethischen Konflikt geben. Wenn Gott sagt, liebe deine Feinde, dann kann es keinen ethischen Konflikt geben. Nochmal zu Bonhoeffer, wenn aus dem Wort Gottes klar ist, dass Juden verfolgen, in KZs stecken und umbringen, nicht sein Wille ist, dann habe ich keine andere Wahl, als dagegen aufzustehen. Und wenn Gott sagt, wir sollen verbinden statt entzweien, dann habe ich keine andere Wahl, auf meine Mitmenschen zuzugehen, als auf meine Mitmenschen zuzugehen, auch auf diejenigen, die mir nicht passen. Es gibt keinen ethischen Konflikt. Und die Frage, wer ist mein Nächster, eröffnet völlig klar, dass der Gesetzeslehrer in so einem ethischen Konflikt gelebt hat. Das sind ganz viele Juden. Wer ist mein Nächster? Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Gott sagt zu Jona, geh nach Ninive und kündige das Gericht an. Und Jona sagt, das kommt für mich nicht in Frage. Nicht, weil ich keinen Bock habe, das Gericht anzukündigen. Wie die Geschichte weitergeht, wissen wir sehr wohl, dass Jona froh gewesen wäre, befriedigt gewesen wäre, wenn Ninive zerstört worden wäre. Und er hat es angekündigt und es ist so gekommen. Jona sagt ganz am Anfang in seiner Berufungsgeschichte, sagt er zu Gott, ich weiß ja, dass du am Ende wieder gnädig bist. Und das mit den Heiden? Und nicht nur Heiden, Ninive, das sind unsere Feinde, Gott, das hast du es vergessen? In Ninive leben unsere Feinde, die wollen uns Böses. Und am Ende bist du doch wieder nur gnädig. Kennen wir doch die Geschichte. Und Jona sagt, kommt für mich nicht in Frage. Da fahre ich lieber nach Spanien. Übrigens sehr nett, finde ich. Ja. Also in unserer Lebenswirklichkeit, wo wir ja immer wieder auch Urlaub machen und das auch verdient haben, ne, finde ich diese Formulierung übrigens sehr nachdenkenswert. Fahre ich lieber nach Spanien, anstatt mich zu engagieren. Wer ist mein Nächster? Wenn aus dieser Frage ein ethischer Konflikt entsteht, haben wir es noch nicht verstanden. Dann brauchen wir einen Impuls, der uns aus unserer Trägheit holt. Die Frage wird heute manchmal anders formuliert. Auch in christlichen Kreisen, auch in evangelikalen Kreisen, auch in Gemeinden. Die Frage, gilt es für mich? Wer ist mein Nächster? Jesus, gilt es für mich? Kann es sein, dass du das immer noch so meinst, wie es da steht? Oder ist das sicher nur symbolisch, dass selig sind die Armen, denn sie werden das Reich Gottes besitzen. Es ist schwer, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das ist alles nur symbolisch gemeint. Liebe deine Feinde, alles nur symbolisch gemeint. Auch die christlich-ethischen Ausführungen von Paulus, das ist alles nur symbolisch gemeint. Das kann man ja heutzutage nicht mehr. Gilt es auch für mich? Wer ist mein Nächster? Und bin ich wirklich verantwortlich für meinen Nächsten? Bin ich das wirklich? Oder reicht es nicht, wenn ich dafür bete, dass sich jemand drum kümmert? Und aus dieser Frage, wer ist mein Nächster? Und aus dieser Frage, kann das wirklich so gemeint sein, entsteht ein Fragen ohne Ende, weil es darauf keine Antwort gibt. Es gibt darauf keine Antwort, wer ist mein Nächster? Ist es mein leiblicher Bruder, ist es mein Volksgenosse, ist es mein Bruder in der Gemeinde, ist es vielleicht doch mein Gegner? Es gibt keine Antwort. Aber in dieser Frage steht das beständige Ja, aber, das wir sehr gut kennen und was uns auf dem Sofa sitzen lässt. Ja, aber. Ja, Gott, du hast es gesagt, aber meine Situation ist so und so. Und das geht jetzt wirklich nicht. Ich habe so viel zu tun, ich habe mit meiner Familie zu tun. Ich habe, was weiß ich, wer da alles krank ist. Und Beruf ist wirklich belastend und der ganze Leistungsdruck. Und Jesus, das weißt du doch alles und kommt her zu mir, die alle mühselig und beladen seid. Und bei mir werdet ihr Ruhe finden. Hast du doch auch gesagt, Jesus, also setze ich mich jetzt erstmal hin und bleib sitzen. Ich überzeichne das ein bisschen und da ist auch also viel Wahres dran, das ist gar keine Frage. Und wir brauchen es auch, wir brauchen auch Ruhezeiten. Aber ich möchte bewusst, und wir können nachher auch gerne mal drüber diskutieren, aber ich möchte bewusst so ein bisschen herausfordern heute. In 1. Timotheus 6, Vers 4 beschreibt Paulus Menschen, die diese Fragen stellen. Und er beschreibt sie als Aufgeblasene. 1. Timotheus 6, Vers 4 und fortfolgende. Sondern, also diese Aufgeblasenen sind süchtig nach Fragen und Wortgefechten. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit diene dem Gewinn. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie, solche Menschen meide, schreibt Paulus zu Timotheus. Menschen, die ihr christliches Engagement mit theologischen Fragen untergraben, die meide. Menschen, die Nächstenliebe durch theologische Spitzfindigkeiten untergraben wollen, die meide. Mit denen unterhalte dich nicht, Timotheus. Was ist denn bei uns jetzt so? Ich weiß nicht, was der Priester und der Levit, was für Ausreden die hatten, die Straßenseite zu wechseln. Die waren bestimmt auch viel beschäftigt. Ich werde nicht vergessen, wie Michael Diener, das ist der Vorsitzende vom Gnadauer Gemeinschaftsverband, wie der mal sehr ehrlich berichtet hat von einer Frau, die er begleitet hat, die krank war. Und diese Frau hat immer wieder gefragt, Michael, wenn es mit mir zu Ende geht, dann möchte ich, dass du da bist. Wenn es mit mir zu Ende geht, ich möchte, dass du da bist. Und er erzählt wahnsinnig ehrlich, als der Tag gekommen war und er in der Sitzung war und gesagt hat, ich kann hier jetzt nicht weg. Man braucht mich. Ich bin wichtig. Wir besprechen hier die Zukunft der Christenheit in Deutschland. Was weiß ich, was sie da besprochen haben. Das Telefon klingelt immer wieder. Und als die Sitzung vorbei war, hat er mit dem Arzt gesprochen, der ihm gesagt hat, jetzt brauchen Sie auch nicht mehr kommen. Ich weiß nicht, was der Priester gedacht hat, als er die Straßenseite gewechselt hat. Ich weiß nicht, was der Levit gedacht hat, als er die Straßenseite gewechselt hat. Aber ich weiß, dass in meinem Leben viele Menschen am Strandrand liegen. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass ich viel zu tun habe. Und ich weiß auch, dass ich manchmal träge unterwegs bin mit allen möglichen Ausreden. Ich werde gebraucht, zum Beispiel. Was könnte noch eine Ausrede sein? Was riskiere ich dabei? Erinnere nochmal an Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ist in Amerika gewesen einige Zeit und ist von amerikanischen Brüdern und Schwestern bedrängt worden, dort zu bleiben. Weil sie gesagt haben, wenn du nach Deutschland zurückkehrst und weiter solche Sachen schreibst und sagst, das wird eng für dich, du riskierst eine Menge. Und Bonhoeffer hat gesagt, und ich gehe zu meinen Nächsten nach Deutschland. Und ist kurz vor Kriegsende noch hingerichtet worden. Wir riskieren viel. Und manchmal sind es die ganz alltäglichen Dinge, die uns in der Trägheit lassen, die uns dazu bewegen, die Straßenseite zu wechseln. Ich weiß nicht, mir geht es immer mal wieder so, dass ich in so einer Predigt sitze oder ein Buch lese oder einen Vortrag höre und denke, ja, wenn der Vortrag zu Ende ist und wenn die Predigt vorbei ist, dann mache ich Folgendes. Dann setze ich es um. C.S. Lewis. Und dieser Moment ist aus meiner Sicht ein heiliger Moment, wo der Heilige Geist sagt, so, und jetzt mach's auch. Und aus verschiedenen alltäglichen Gründen bleiben wir träge. C.S. Lewis beschreibt es wahnsinnig gut in Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Wer das Buch nicht kennt, da geht es darum, dass ein Unterteufel ausgebildet wird, wie man Menschen, die sich mit Gott beschäftigen und auch Christen, die Jesus nachfolgen, wie man die so ein bisschen auf die falsche Bahn bringt. Und der wird also unterrichtet von einem Oberteufel. Der Unterteufel wird unterrichtet von einem Oberteufel und der Unterteufel fragt immer wieder nach, was soll ich denn jetzt machen? Und einer sitzt in der Bibliothek, einer von seinen zu Bearbeitenden, sitzt in der Bibliothek, liest Bücher und trifft eben auf so einen Gedanken, der sagt, und das müsste ich jetzt tun. Und dann fragt er, was soll ich denn jetzt machen? Und der Oberteufel sagt, das ist ganz einfach. Ganz einfach. Erinnere ihn dran, dass es Zeit zum Mittagessen ist. Diese alltäglichen Dinge, der Alltag. Ich muss jetzt, heute nach diesem Gottesdienst, also 12.30 Uhr, muss das Essen auf dem Tisch stehen. Da hat man keine Zeit für anderes. Morgens um 7 Uhr gehe ich arbeiten. Da habe ich keine Zeit vorher, da habe ich keine Zeit nachher. Ich müsste eigentlich vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle mal was tun. Ich müsste vielleicht mal jemand anrufen. Ich müsste vielleicht mal jemand einen Besuch abstatten. Ich müsste vielleicht mal jemand. Aber ich muss auch duschen. Und in alledem, in all diesen Ausreden, die wir haben und in all den Dingen, in denen wir auch drinstecken, es ist ja nicht so, dass es nicht real wäre, dass wir in gewissen Alltagsdingen drinstecken, nur manchmal lenken sie uns vom Eigentlichen ab. In all dem klingt eines an, nämlich Misstrauen gegenüber Gott. Zu sagen, Gott, und wenn ich das jetzt tue, du wirst mich versorgen. Und du versprichst doch, dass du immer bei mir bist. Wir haben es vorhin wieder gesungen. Er ist immer bei uns. Und wenn alles bist du mir, Herr, wirklich stimmt, das, was wir gesungen haben, alles, was ich bin, alles bist du mir, Herr, alles, dann dürften solche Dinge und das Misstrauen Gott gegenüber eigentlich kein Problem sein. Jetzt geht es in diesem Gleichnis natürlich sehr um das Thema Barmherzigkeit. Ich glaube, dass es viele Punkte in unserem Leben gibt, auch persönliche Punkte, dass wir mit bestimmten Gewohnheiten aufhören sollen, dass wir auch geistlich uns immer wieder herausfordern sollen. Das ist auch so eine Art Trägheit, dass wir glauben, wir haben Jesus und es ist alles in Ordnung und wir können auch nichts mehr dazulernen und wir wissen ja schon alles und so. Das ist auch so eine Art Trägheit. Aber hier geht es sehr um Barmherzigkeit. Ich möchte uns noch weiter herausfordern. Als Papst Franziskus seine erste Pastoralreise gemacht hat, hat ihn nach Lampedusa geführt. Ist im Moment gerade wieder ein bisschen aktuell. Die hat ihn nach Lampedusa geführt und er hat Folgendes gesagt, ich zitiere. Wir sind in die heuchlerische Haltung des Priesters und des Leviten geraten, von der Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter sprach, wir sehen den halbtoten Bruder am Straßenrand. Vielleicht denken wir, der Arme, und gehen auf unserem Weg weiter, es ist nicht unsere Aufgabe. Und damit beruhigen wir uns selbst und fühlen uns in Ordnung. Wir beruhigen uns selbst und fühlen uns in Ordnung. Das ist nicht unsere Aufgabe. Die Wohlstandskultur, die uns dazu bringt, an uns selbst zu denken, macht uns unempfindlich gegen die Schreie der anderen. Sie lässt uns in Seifenblasen leben, die schön, aber nichts sind, die eine Illusion des Nichtigen, des Flüchtigen sind, die zur Gleichgültigkeit gegenüber den anderen führen, ja zur Globalisierung der Gleichgültigkeit. In dieser Welt der Globalisierung sind wir in die Globalisierung der Gleichgültigkeit geraten. Wir haben uns an das Leiden des anderen gewöhnt. Es betrifft uns nicht. Es interessiert uns nicht. Es geht uns nichts an. Was Jesus mit seiner Antwort und mit diesem Gleichnis dem Gesetzeslehrer gegenüber tut, ist, seinen Blick umzulenken. Weg vom Gesetz und hin zu Jesus und zu seiner Nachfolge in einer neuen Identität. In Bezug auf die andere Stelle, der reiche Jüngling, die ja ganz genau, also sehr, sehr, sehr ähnlich losgeht zumindest, da erkennt man auch sehr gut, dass es Jesus nicht darum geht, noch mehr Gebote aufzustellen und die moralische Messlatte noch höher zu setzen, damit Menschen zu Gott kommen, sondern darum, den ganzen Menschen zu verändern. Darum geht es. Jesus möchte den ganzen Menschen verändern. Jesus hat diesen Mann und unseren Gesetzeslehrer zu einer Transformation seines Charakters herausgefordert. Nichts anderes. Und deswegen dreht er am Ende das um mit dem Nächsten und sagt zu dem Gesetzeslehrer, wer ist denn jetzt der Nächste zu dem, der am Straßenrand lag? Und dann sagt der Gesetzeslehrer, derjenige, der Barmherzigkeit geübt hat. Wir sind der Nächste. Wir sind der Nächste denjenigen, die Barmherzigkeit brauchen. Ein zweites griechisches Wort. Das Wort für Barmherzigkeit, was hier steht, heißt Eleo im Griechischen. Und das ist bedeutet Barmherzigkeit, in Klammer auf Gottes, Klammer zu, gegenüber den Folgen des Sündenfalls. Gegenüber Menschen, die unter den Folgen des Sündenfalls, dass die Welt nicht mehr so ist, dass es eine gefallene Welt ist, nicht mehr so ist, wie Gott es sich gedacht hat, darunter leiden. Und da zählen Menschen dazu, die aus eigener Schuld in eine schwierige Situation gekommen sind. Und erzählen Menschen dazu, die nichts dafür können. Es ist ja auch nicht beschrieben in dem Gleichnis, warum der unter die Räuber gefallen ist oder warum er überhaupt unterwegs war, hätte ja auch daheim bleiben können. Selber schuld. Das ist nicht die Frage. Es ist nicht die Frage, ob wir unverschuldet oder schuldlos in eine schwierige, in eine bedrohliche Situation gekommen sind. Wir, die wir Jesus kennen, der uns der Nächste geworden ist, indem er sich tief zu uns heruntergebeugt hat, diese Barmherzigkeit gelebt hat, bis zum Tod am Kreuz, der uns begegnet hat, der uns wirklich Ruhe geben will, der die mühseligen und Beladenen, wie wir sie auch sind, erquickt. Derjenige Jesus fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Und denjenigen, der Barmherzigkeit braucht, ob verschuldet oder unverschuldet, dem zu begegnen. Er fordert unser ganzes Leben, unseren Körper, unsere Seele, unser Geist, unser Denken, unser Herz soll ihm gehören. Alles soll ihm gehören. Alles. Das ist die Messlatte. Nicht die Frage, wer ist mein Nächster? Die Messlatte ist, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte in allem so werden wie er. Und es gibt in der Bibel, das habe ich schon manches Negative erwähnt, ne, aber es gibt in der Bibel eine Person, die sogar Eingang ins Glaubensbekenntnis gefunden hat, die das Bild für Trägheit ist. Für mich jedenfalls das absolute Bild für Trägheit ist Pontius Pilatus, der mit sich ringt. Die Umstände sind so schwierig, ich kann doch den Jesus jetzt nicht freisprechen, was das für einen Aufruhr gibt. Und ich verliere meinen Job. Das ist ziemlich, also wäre ziemlich klar gewesen, wenn es in Jerusalem einen Aufruhr gegen Rom gegeben hätte, weil Jesus freigesprochen wurde und dem Willen der Juden nicht nachgegangen worden wäre und Jesus nicht gekreuzigt worden wäre, hätte es zeitnah mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Aufstand gegen Rom gegeben. Und Pontius Pilatus sagt, das kann doch keiner von mir verlangen, da kann ich doch nicht mitmachen. Und seine Frau schreibt ihm nach dem Matthäusevangelium zumindest noch einen Brief und schreibt, Pilatus, überleg dir das bitte nochmal. Ich habe schlecht geträumt wegen dem heute Nacht. Sprich ihn frei. Und er kriegt es nicht hin. Er sagt, mein Leben muss so weitergehen wie bisher. Und dann wäscht er seine Hände in Unschuld. Das waren die Umstände. Kann ich nichts dafür, wenn Gott mir plötzlich so einen vor die Füße stellt, ist ja Gottes Schuld. Ich kann nicht aus meiner Haut raus. Das ist das Vollbild von dieser inneren Trägheit, die sich nicht, die keine Richtungsänderung zulässt. Pilatus hat es ins Glaubensbekenntnis geschafft. Es gibt eine zweite Person, die es ins Glaubensbekenntnis geschafft hat, außer Jesus. Der hat da seinen Platz. Das ist Maria. Es gibt zwei Menschen außer Jesus, die im Glaubensbekenntnis erwähnt werden. Das eine ist Pilatus, das andere ist Maria. Und Maria ist ein Bild von einer Frau. Voller Vertrauen. Die sagt, also Gabriel, hier, meine Umstände, die sind jetzt nicht einfach. Das war faktisch so. Sie waren noch nicht mal verheiratet. Meine Umstände, aber Gott, wenn du das bist und wenn du das möchtest, du kannst mich komplett haben. Ein Bild von einer Frau. Ein Bild von einem Menschen mit einem unglaublichen Vertrauen auf Gottes Zusagen. Oder Philippus, der plötzlich zum Kämmerer aus dem Morgenland gegangen ist und dem von Jesus erzählt hat. David gegen Goliath. Gegen alle Umstände, sagt David, aber wenn Gott auf meiner Seite ist, dann ziehe ich es durch. Die Kundschafter im Alten Testament, vor dem verheißenen Land waren und alle haben gesagt, da können wir nicht rein. Die sind alle viel zu groß. Die Umstände sind echt schwierig. Lass uns lieber zu Hause bleiben. Wüste ist doch auch ganz schön. Ja, und wir haben immer auch Wasser gekriegt und war mal ein bisschen schwierig, aber Wüste ist auch wirklich wunderschön. Und zwei haben gesagt, und mit Gott schaffen wir das. Das waren Josua und Kaleb. Bilder von Männern, gesagt haben, mit Gott schaffen wir das. Das ist die Alternative. Und was ist im Moment Ihr Thema? Ich glaube, dass das Thema Barmherzigkeit Jesus besonders wichtig war. Denn er sagt am Ende zu diesem Gesetzeslehrer, und die Frage ist immer noch, wie komme ich in den Himmel? Sagt er am Ende, jetzt geh hin und handle genauso. Kann es sein, dass Jakobus vielleicht doch recht hatte, wenn er sagt, ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube? Ein Glaube, der sich im Alltag nicht auswirkt. Ein Glaube, der mich in der Gleichgültigkeit belässt. Ein Glaube, der mich in meiner Trägheit lässt, ist kein Glaube. Kann es sein, dass diese harten Worte von Jakobus, die nicht so oft zitiert werden in Predigten, dass die ihre Entsprechung im Gleichnis vom barmherzigen Samariter finden? In dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wie es in Matthäus erzählt wird, sagt Jesus am Schluss, so, und jetzt bist du ganz nah dran zu diesem Gesetzeslehrer. Er sagt, jetzt bist du ganz nah dran, es fehlt dir nur noch ein Schritt. Mach. Setz es um. Nochmal die Frage, was ist Ihr Thema? Vielleicht ist es jemand, der, um auf meine letzte Predigt zurückzukommen, gerade im Zweifel steckt. Der ein aufmunterndes Wort braucht. Vielleicht ist es jemand, der Geld braucht, in Not geraten ist. Das höchste Risiko, in finanzielle Not zu kommen, in sozialen Abstieg zu machen, ist heutzutage alleinerziehende Mutter zu sein. Nur so als Gedanke. Vielleicht braucht jemand unser Geld. Vielleicht braucht jemand unsere Zeit. Vielleicht braucht es jemand in unserer Umgebung, dass wir auf ihn zugehen und sagen, es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen. Vielleicht braucht jemand das, dass ich sage, ich weiß, dass ich dir bis jetzt nicht vergeben habe und jetzt möchte ich dir vergeben. Ich möchte dich aus diesem Gefängnis holen, in dem du drin bist. Und das Schöne ist, Jesus bleibt barmherzig. Jesus bleibt in dem allem barmherzig mit uns. Wir dürfen jeden Tag neu anfangen. Wir dürfen jeden Tag zu ihm kommen und sagen, und ich habe es gestern wieder nicht geschafft, aber heute, Jesus, heute möchte ich mit deinen Zusagen losgehen. Und ich möchte einen Punkt, den möchte ich jetzt angehen. Vielleicht ist es so, dass jemand ein Haus braucht. Und ich hätte gerade eins. Vielleicht ist es so, dass ich mir überlege, ob meine Trägheit auch mal geistlich neue Impulse bräuchte und ich überlege mir, ob ich mich zum Jüngerschaftskurs anmelde oder nicht. Und so weiter und so fort. Deswegen überlegt euch bitte, was bei euch dieser Punkt sein könnte. Und dann geht los, so wie Jesus sagt, geh hin und handle ebenso. Jesus möchte uns ganz. Das ist für mich die Quintessenz aus dem barmherzigen Samariter. Er möchte uns ganz. Ich lese zum Schluss eine moderne Übersetzung von Matthäus 25, die irgendjemand mal formuliert hat. Ich habe das im Internet gefunden. Ich kann die Quelle leider nicht mehr nennen, aber ich finde es würdig eines Zitats. Und zwar schreibt da einer das folgendermaßen. Ich war hungrig. Und du hast einen humanitären Club ins Leben gerufen, um über meinen Hunger zu diskutieren. Vielen Dank. Ich war im Gefängnis und du hast dich leise in deine Kapelle geschlichen, um für meine Freilassung zu beten. Sehr nett. Ich war nackt und du hast dir Gedanken gemacht um die moralischen Auswirkungen meiner Erscheinung. Was hat das bewirkt? Ich war krank und du bist auf die Knie gefallen und hast Gott für deine Gesundheit gedankt. Aber ich habe dich gebraucht. Ich war heimatlos und du hast mir von der Liebe Gottes gepredigt. Ich wünschte, du hättest mich mit nach Hause genommen. Ich war einsam und du hast mich alleine gelassen, um für mich zu beten. Warum bist du nicht geblieben? Macht es uns noch was aus? Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du durch und durch barmherzig mit uns bist. Danke, dass du auf uns zugekommen bist, uns erlöst hast, als wir dir nichts zu bringen hatten. Und das möchte ich dich bitten, dass du uns zu Menschen machst, die dir nachfolgen. Die Menschen sehen, die uns nichts zu bringen haben, aber die unsere Hilfe nötig haben. Ich danke dir, dass du uns verändern möchtest, wo es notwendig ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns aus der Trägheit herausholst, die uns manchmal blockiert, die wir auch gut begründen können. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns wichtiger und wichtiger wirst und dadurch auch unsere Mitmenschen uns wichtiger und wichtiger werden. Herr, ich bitte dich, segne uns und mach uns zu Tätern deines Wortes. Amen.